Wir genießen heute den letzten Tag dieses langen Wochenendes. Doch während die Osterhasen und bunten Eier immer noch überall präsent sind, stellt sich die Frage, wissen wir eigentlich noch, was wir hier feiern? Einer aktuellen Umfrage zufolge sieht nur noch jeder dritte Befragte in Ostern in erster Linie ein wichtiges christliches Ereignis. Bei den Jüngeren steht fast ausschließlich der Freizeitaspekt im Vordergrund. Warum wird das wichtigste Fest des Christentums oft nur noch auf Frühlingssymbole und Schokolade reduziert, während andere religiöse Feste wie der Ramadan eine sehr dezidierte öffentliche und pädagogische Aufmerksamkeit erfahren? Darüber spreche ich heute mit Caroline Hungerländer. Sie ist ÖVP-Politikerin in Wien und hat zu genau diesem Thema, dem Ungleichgewicht in der Darstellung unserer Feste, eine parlamentarische Anfrage an die Stadt Wien gestellt. Guten Tag, Frau Hungerländer.
Grüße Gott.
Frau Hungerländer, Sie haben kürzlich Kritik an der Gestaltung einer Wiener Stadtbücherei geübt. Was genau haben Sie denn dort in der Auslage gesehen, dass Sie dazu veranlasst hat, Fragen an die Stadtregierung zu stellen?
Die Gestaltung der Auslage dieser Bücherei war bemerkenswert. Die Bücherei liegt direkt neben einer Schule, hat drei große Schaufenster. Davon wurden zwei große Schaufenster den Ramadan gewidmet und ein kleineres Schaufenster dem Osterfest. Diese Bücher, die sich mit Ramadan beschäftigt haben, waren dezidiert an Kinder gerichtet und es waren Titel wie »Ich lerne den Islam«, »Unser geliebter Prophet«, »Der kleine Muslim« und »Darum geht's im Ramadan«. Und dann haben wir uns die Osterbücher angeschaut und bei denen ging es auch für Kinder um den Osterhasen, den Osterfrosch und Bastelspaß zu Ostern. Das bedeutet, der religiöse Kern des Ramadan-Festes wurde in den Büchern thematisiert. Mehr noch, es wurde tatsächlich der Islam thematisiert in den Büchern. Es waren religiöse Bücher, während die Bücher, die das Osterfest thematisieren, tatsächlich profanisiert waren. Also das Ungleichgewicht war, eine Religion wurde mit ihrem religiösen Kern dargestellt und vermittelt. Die zweite Religion wurde völlig profanisiert und auf Bastelspaß reduziert. Und das hat uns natürlich geärgert.
Diese Profanisierung des Osterfestes, wie Sie es nennen, bei gleichzeitiger religiöser Erklärung des Ramadan, was kann denn das aus Ihrer Sicht alles an problematischen Dingen auslösen?
Nun, ich denke, die Stadt muss sich entscheiden, entweder sie vermittelt religiöse Inhalte, da muss sie alle religiösen Inhalte vermitteln, oder sie bekennt sich zu einer religiösen Neutralität, dann darf sie keinen einzigen religiösen Kern vermitteln. Ich sehe jetzt aber ein deutliches Ungleichgewicht. Im Rathaus lädt der Bürgermeister zu Fastenbrechen ein. Er lädt nicht zum großen Osterfest ein. Also es ist eine Ungleichbehandlung. Natürlich, was sichtbar ist im öffentlichen Raum, was von politischen Würdenträgern, von gewählten Politikern vermittelt wird, das hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Und ich kann es aus wahltaktischen Gründen verstehen, warum die Sozialdemokratie in Wien diese wahrscheinlich muslimischen Wähler sehr dezidiert ansprechen möchte. Aber ob das gut ist für die Entwicklung unserer Stadt, wage ich doch in Zweifel zu ziehen.
Sie haben das Fastenbrechen erwähnt. Es gibt auch einen Ramadan-Kalender mit dem offiziellen Logo der Stadt Wien. Reicht denn das, was Sie erwähnt haben, mit der Wahltaktik als Erklärung für diese ganz besondere Gewichtung der Religion durch die Stadt oder vermuten Sie da noch andere Gründe dahinter?
Ich kann mir keine anderen Gründe vorstellen. Muslime sind die am stärksten wachsende Religionsgemeinschaft in Wien. Sie müssen sich vergegenwärtigen, in Wiener Volks- und Mittelschulen sind 41% Muslime. Das sind in 15 Jahren Wählerinnen und Wähler. Bereits jetzt liegt der Anteil der Muslime in Gesamt-Wien bei in etwa 17%. Also wir sprechen hier doch von einer gewichtigen Wählerschaft, die die Sozialdemokratie versucht anzusprechen.
Stichwort Schulen. Dort bestünde ja die Möglichkeit, gewissermaßen Nachhilfe in Sachen christliche Feste zu geben. Aber auch dort wird ja oft der Ramadan sehr ausführlich thematisiert. Warum gehen die Lehrkräfte so mit dem Thema um? Ist das auch politisch motiviert oder gibt es da andere Gründe?
Schauen Sie, wenn viele muslimische Schüler sind, dann wird natürlich auch der Schulalltag muslimischer. Genauso, wenn viele Muslime in einer Stadt leben, wird natürlich auch der Alltag muslimischer. Es ist ja ein Fehlglaube anzunehmen, dass Menschen in ein christliches Land oder ein ehemals christliches Land migrieren und ihre Bräuche, ihre Religion, ihr Weltbild an der Grenze ablegen und sich automatisch ein neues aneignen. Das haben wir, glaube ich, festgestellt, funktioniert nicht, war eine Fehlannahme. Die Konsequenzen spüren wir jetzt ja natürlich. Wir müssen damit rechnen, dass der Alltag muslimischer wird. Was ist von den Lehrern zu erwarten, wenn eine Lehrperson in einer Klasse 90% Muslime hat, wie das in einigen Wiener Bezirken durchaus der Fall ist? Was soll diese Lehrperson machen? Wenn sie über christliche Feste spricht, erhält sie Rückendeckung von der Direktion, erhält sie Rückendeckung von der sozialdemokratisch dominierten Bildungsdirektion? Eher nicht. Also die Pflicht der Lehrer sehe ich hier nicht. Ich sehe sehr wohl die Pflicht aller Personen, die sich darüber aufregen, Stammtisch oder in einem geschlossenen Salon oder am Mittagstisch zu Hause, die eigenen christlichen religiösen Feste tatsächlich selber zu begehen. Und damit meine ich nicht zu wissen, es ist irgendein christliches Fest, weil Ostern ist, sondern in die Kirche zu gehen, Freunde einzuladen zum Osterfest, diese Bräuche, diese Kultur, diese Religion, die wir haben, tatsächlich zu leben und den Kindern als aktive kulturelle Träger weiterzugeben. Aufregen und schimpfen bringt nichts.
Wir stellen ja seit längerer Zeit einen Mitgliederschwund bei den Kirchen fest. Nun könnte man sagen, die schwindende Bedeutung von Ostern, das ist fast schon eine logische Folge dieser Kirchenentfremdung. Oder ist es umgekehrt, man hat sich von diesen Themen entfremdet und deshalb sind die Leute nicht mehr interessiert an der Kirche?
Das weiß ich nicht. Und das ist wahrscheinlich auch individuell so. Wir sehen, dass Muslime ihre Feste sehr aktiv einfordern. Wir sehen, dass Muslime durchaus zum Fastenbrechen, zum Ende des Ramadan missionarische Tätigkeiten aufnehmen. Das bedeutet, in den Kindergärten verteilt dann ein muslimisches Kind Zuckerln, in den Schulen verteilen muslimische Kinder Zuckerln. Also es wird sehr aktiv kommuniziert, was sie selber feiern. Wo ist das christliche Pendant dazu? Also wo ist der, wir würden sagen, Outreach der katholischen Kirche, der orthodoxen Kirche, der evangelischen Kirchen? Das sehen wir nicht in diesem Maße. Ich würde da durchaus auch selber Kritik üben, wie aktiv versuchen wir, unseren Glauben anderen Menschen zu erklären.
Was würden Sie denn vorziehen, um Ausgewogenheit wiederherzustellen? Ist es, dass die Politik sich ganz fernhält von religiösen Themen, von der Vermittlung von religiösen Themen oder aber einfach alle gleich zu behandeln?
Die Politik kann nicht missionieren. Die Politik kann und darf nicht eine Religion in den Vordergrund stellen und bewerben. Und das sage ich als christliche Politikerin. Natürlich basiert meine Politik auf einem christlichen Menschen- und Weltbild, aber als Politik und als Politikerin ist es nicht meine Aufgabe, das Christentum zu bewerben. Als Gläubige sehr wohl. Wir haben kein laizistisches Land, wir haben ein säkulares Land. Das bedeutet, wir haben durchaus auch öffentliche Förderungen für kirchliche, für religiöse Einrichtungen. Auch die beispielsweise muslimische Jugend wird öffentlich gefördert. Das ist meines Erachtens ein gangbarer Weg. Aber wir sehen das Pendel jetzt sehr stark in eine Richtung, nämlich Richtung Islam, ausschlagen.
Wie sieht Ihre Befürchtung aus? Was geht verloren, wenn eine Gesellschaft den Bezug zu den religiösen Wurzeln ihrer wichtigsten Feiertage verliert? Was kann da langfristig geschehen?
Also die Profanisierung passiert ja bereits. Ich glaube, dass ein spirituelles Vakuum entsteht. Ich denke, dass der Mensch an sich ein spirituelles Bedürfnis hat. Und wenn das nicht mehr von der Kirche gestillt werden kann, wendet er sich anderen Möglichkeiten zu. Und wir haben ja Konversionen. Ja, also wir haben Konvertiten von österreichischen Kindern, die beschließen, muslimisch zu werden. Da spielt natürlich der Druck auch eine Rolle, der ausgeübt wird in den Schulen. Aber ich meine auch, dass das spirituelle Bedürfnis oder das religiöse Bedürfnis irgendwie gestillt werden muss. Und wenn die Kirche das nicht mehr macht und nicht mehr aktiv auf die Menschen zugeht, dann wird es wohl jemand anderer machen.
Sind Sie eigentlich bei diesem Thema ein bisschen eine einsame Warnerin oder ist das durchaus ein Thema, das von Ihren Kollegen in der Politik geteilt wird, vielleicht auch über Parteigrenzen hinaus?
Natürlich, es erkennen immer mehr, wie rasant die Entwicklung ist. Aber es ist eine logische Entwicklung. Wie gesagt, mehr Muslime bedeutet ein muslimischer, geprägter Alltag. Und das ist die, wie gesagt, am stärksten wachsende Religionsgemeinschaft. Das heißt, diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Und das verstehen immer mehr Abgeordnete, Kollegen, auch meine Parteikollegen verstehen das. Also das Wissen hat sich durchgesetzt, nur es ist natürlich schon eine kritische Masse erreicht. Ja.
Wenn Sie sich ein Ostern 2027 in den Wiener Schulen und Büchereien wünschen könnten, wie sähe dieses Ostern nächstes Jahr aus?
Im Idealfall wird den Kindern erklärt, worum es sich bei dem Osterfest handelt. Aber noch einmal, Schulen und Büchereien sind öffentliche Bildungsträger. Eigentlich sollte die religiöse Erziehung in den Kirchen erfolgen. Das heißt, es wäre die Aufgabe der Eltern de facto zu schauen, dass die Kinder zumindest am Sonntag in die Kirche gehen und dort mitwachsen mit der Religion. Eine Religion ist ja nichts, was man in einem Buch lernt und auswendig lernt und danach ein passives Wissen darüber hat, sondern eine Religion ist ja etwas, was gelebt werden muss, was auch emotional empfunden werden muss, woran man im wahrsten Sinne des Wortes glaubt. Und das zu vermitteln ist meines Erachtens nicht die Aufgabe von Büchereien, sondern das wäre die Aufgabe der Kirchen, der Religionsgemeinschaft. Und dass die Kinder dort landen, dafür sollten die Eltern sorgen, aber auch die Kirchen selber.
Ist denn die Entwicklung gerade in einem Ballungszentrum wie Wien, wo sich das Problem ganz dramatisch zeigt, überhaupt noch umkehrbar?
Diese Frage ist schwer zu beantworten. Wir haben den Faktor Zuwanderung. Zuwanderung geht bekanntlich in Ballungszentren und nicht in den ländlichen Raum. Das bedeutet, durch Zuwanderung wird die Anzahl der Muslime steigen. Dann haben wir unterschiedliche Geburtenraten. Die Geburtenrate der zweiten Generation von Migranten nähert sich an der Geburtenrate der autochthonen Bevölkerung, ist aber trotzdem über der autochthonen Bevölkerung. Das heißt, wir haben den Faktor der unterschiedlichen Geburtenrate. Und dann natürlich die Aktivität, mit der die eigene Religion im öffentlichen Raum dargestellt wird, mit der die eigenen religiösen Feste eingefordert werden, die teilweise Rigidität, mit der die Einhaltung der religiösen Verbote und Gebote von anderen eingefordert werden. Also das Kind muss Kopftuch in der Schule tragen und das einzige christliche Kind, das kein Kopftuch trägt, wird gemobbt oder ein Kind verhält sich haram und isst Schweinefleisch und wird gemobbt. Solche Fälle haben wir. Ja, das bedeutet, es wird eine soziale Kontrolle ausgeübt. Also das sind mehrere Faktoren, die mich bedenklich stimmen lassen. Aber natürlich, ich bin Christin, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass wieder mehr Menschen die christliche Religion entdecken werden und eine Umkehr stattfindet natürlich.
Ostern nur noch als arbeitsfreie Zeit und Symbol des Frühlingsbeginns, fernab von der eigentlichen christlichen Botschaft. Zu Gast dazu war die Wiener ÖVP-Politikerin Caroline Hungerländer. Besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.